muss eine Geschichte loswerden, weil wir gerade das Glaubensbekenntnis gesungen haben, die mir gekommen ist aus der Zeit, wo ich für den Religionsunterricht zuständig war. Und zwar haben wir ja im Schulamt 4 Fachinspektoren, Inspektorinnen und eine davon, die Annemarie Pirschl, ist für Oberösterreich zuständig. Sie hat selber unterrichtet und sie hat eben auch eine Volksschulklasse gehabt und hat dort als Religionslehrerin das Glaubensbekenntnis durchgenommen. Und dann waren sie mittendrin und dann hat ein Schüler oder Schülerin gefragt, Frau Lehrer, was ist denn das eigentlich für Krankheit Pontius Pilatus? Gelitten unter Pontius Pilatus. Deswegen ist Religionsunterricht wichtig, oder? Ich habe für die Annelie ein Bibelwort aus dem ersten Johannesbrief rausgesucht, aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und es steht dann auch auf deiner Taufkarte. Und es heißt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart. Und Gott ist in ihm gegenwärtig. Oder in ihr. 1. Johannes 4, 16b, das ist die Basisbibelübersetzung. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Und dieser Vers kommt aus einem Kontext, einem Zusammenhang, den ich uns lesen werde. Das ist unser Predigttext heute, 1. Johannes 4, 14 bis 19. Wieder aus der Basisbibel. Da fängt dieser Johannes an, außerdem haben wir es selbst gesehen und bezeugen es, der Vater hat den Sohn als Retter in die Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist Gottes Sohn, ist Gott in ihm gegenwärtig und er lebt in Gottes Gegenwart. Und wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt und im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Darin ist Gottes Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind auch wir untrennbar eins mit dem Vater, schon hier in dieser Welt. Die Liebe, heißt es weiter, kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel angelangt. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe Gemeinde, dieser Text beginnt hier. Außerdem haben wir selbst gesehen und bezeugen es. Und das ist, glaube ich, heute nach wie vor ganz wichtig, dass Menschen authentisch reden, dass sie authentisch leben und authentisch reden. Ich rede von etwas, was ich selber erlebt habe. Niemand komme uns bitte mit Nachrichten aus zweiter Hand. Manchmal fragen wir uns, wenn Menschen reden, bist du das selbst oder dozierst du nur aus den Lehrbüchern, die du gelesen hast? Was ist deine Aussage wert? Welche Erfahrungen stehen da dahinter? Und deswegen finde ich das so spannend, dass hier jemand sagt, wir sind die Zeugen. Und dass wir diese Zeugen haben heute im Wort Gottes. Wir haben die Zeugen, die uns durch die Bibel berichten, es war Gott im Fleisch. Jesus war ganz Mensch, ganz Gott und ganz unter uns. Und wir haben gerade Weihnachten gefeiert und haben an dieses kleine Baby gedacht, aber Jesus hat sein Menschsein gelebt, auch als Jugendlicher, als Erwachsener. Er hat geschwitzt, er hat gegessen, er musste sich waschen, er hatte Schnupfen. Er war zuerst ein Baby, er wuchs heran, er war ein Teenager, willkommen die Teenager heute, er war ein Jugendlicher, ein junger Mann. Er musste zur Schule, er hat in der Werkstatt seines Vaters gearbeitet und er ist, wenn er wütend war oder vielleicht auch, wenn er besonders glücklich war, aus dem Dorf hinausgerannt, rauf in die Berge, um allein zu sein. Und je älter er wurde, desto deutlicher wurde ihm seine Sendung. Er hat alles getan, wie Gott es wollte. Er war die Liebe Gottes in Person. Er hat sich letztlich aufgeopfert, um die Menschen zurückzuholen zu Gott. Und so heißt es hier weiter, der Vater hat den Sohn als Retter in die Welt gesandt. Wenn jemand bekennt, Jesus ist Gottes Sohn, dann ist Gott in ihm gegenwärtig und er lebt in Gottes Gegenwart. Würden wir ein paar Verse zurückgehen, würden wir lesen, Gott bleibt in ihm und er bleibt in Gott, weil wir einander lieben. Hier heißt es, Gott bleibt in ihm und er bleibt in Gott, weil er Jesus bekennt. Also hier gehört die Liebe und das Bekenntnis ganz stark zusammen. Wenn gegenseitige Liebe da ist, dann sind wir in Gott. Aber auch wenn wir bekennen, dass Jesus Herr ist, dass er Gott ist, bleiben wir in Gott. Und deswegen bleiben wir als Gemeinde bei diesem Bekenntnis zu Jesus, Gott im Fleisch, Gott zum Anfassen. Gott schickt in Jesus sich selbst. Und deswegen dürfen wir als Gemeinde immer mehr die Liebe Gottes erfahren und entdecken und für uns auch in Anspruch nehmen. Diese Liebe Gottes, die erkennt, wie Gott wirklich ist. Noch einmal in diesem Taufvers heißt es, Gott ist die Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Deshalb gehören diese beiden Dinge so untrennbar zusammen. Das Bekennen, das sich zu Jesus stellen, seinen Anspruch an mich, an uns, seinen Anspruch an diese Welt immer wieder zu betonen, seinen Anspruch öffentlich zu deklarieren, er will Herr sein, er will diese Welt endgültig verändern, zum Guten hinwenden, dass wir für diesen Anspruch auch werben. Und andererseits diese Liebe praktisch leben, untereinander, inmitten der Gemeinde. Gott ist die Liebe. Welche Liebe ist das? Diese Liebe meint keinen Flirt und keine fragwürdigen Komplimente und kein Verhalten, in der ich mit meiner eigenen Sicherheit die Unsicherheit des anderen einfach überrolle. Darum geht's hier nicht. Es gibt ja weiterhin Pharisäer der Rechtschaffenheit, die sagen, das Problem von MeToo, von Grenzüberschreitungen, von Übergriffen auf das Unsichere gegenüber, das kann man lächerlich machen. Oder mindestens diese Versuche, falsches Verhalten transparent zu machen, gehören nicht hierher. In der Welt gibt es das schon, bei uns doch nicht. MeToo ist kein Thema, das vor den Gemeinderäumen Halt macht. MeToo als berechtigte Problemanzeige oder Anklage haben wir mitten zwischen uns schneller, als wir schauen können. Diese Liebe ist hier nicht gemeint. Die Liebe, die hier gemeint ist, ist respektvolle Liebe, ist wertschätzende Liebe, ist achtsame Liebe. Es ist Liebe, die bereit ist, das eigene Verhalten zu reflektieren und auch Kritik zu hören und zu bedenken. Gott ist die Liebe. Diese Liebe ist auch keine Liebe mit Bedingungen. Diese Liebe sagt nicht, komm du erst mal, um dich zu entschuldigen. Diese Liebe sagt nicht, demütige mich, dich vor mir. Dann werde ich sehen, ob ich dir gnädig begegnen kann. In Vers 18 steht hier, bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihrem Ziel angelangt. Und genau so ist es. Wer statt Liebe immer noch Furcht verbreitet, der ist noch nicht an der Liebe angelangt. Und manchmal müssen wir uns das auch von jemand anderen sagen lassen. Ja, stimmt. Du verbreitest immer noch Furcht, anstatt dass du die Liebe uneingeschränkt gelten lässt. Ich bin so? Wirklich? Wir dürfen auch anfangen, über uns zu weinen, weil die Liebe Gottes damit kein Problem hat. Aber wer Bedingungen stellt, der muss eben auch sanktionieren. Und die Sanktionen müssen Furcht einflößen, sonst sind es keine Sanktionen. Johannes aber sagt, die Liebe kennt keine Furcht. Diese Liebe, um die es hier geht, die kennt keine Furcht. Wer immer noch Angst und Schrecken und Furcht und Einschüchterung und Abhängigkeit oder seine überlegene Position. Es geht ja manchmal auch gegen Menschen, die gerade erst gekommen sind. Du bist immer noch Flüchtling, also sei bitte vorsichtig. Wer so die Liebe verwendet oder eine falsche Liebe verwendet, um Gegenliebe abzurufen, der hat keine Ahnung von der Liebe Gottes in Christus. Wer den Schwächeren und Kleineren oder die Schwächere und Kleinere gering achtet, der achtet auch Gott und seine Liebe gering. Hat nicht Gott selbst ganz klein und gering begonnen in diesem Stall, in einer Krippe? Liebe Gemeinde, wenn wir die Bibel lesen und dabei auch an unsere Gemeinde denken, dann ist es ja berechtigt, dass wir die Gemeinde zu einem Aufbewahrungsort für unsere Wünsche und Sehnsüchte machen. Natürlich. Die Gemeinde soll dieser heilige Ort sein. Hier soll es so sein, wie ich mir das wünschen würde. Hier soll die Liebe Gottes regieren. Und das wünschen wir unserem Täufling, das wünschen wir der Annelie von Anfang an. Das soll ihre Zukunft sein, in die sie weiter hineinwachsen soll. Gemeinde als Raum, der gefüllt ist mit der Liebe Gottes. Aber solche Vorstellungen von Gemeinde bedeuten auch, dass wir uns darüber unterhalten müssen, wo es nicht so ist, dass die Liebe ohne Furcht gegeben und empfangen werden kann. Die Gemeinde sich als heiligen Ort vorstellen, an dem es eben anders zugeht als in der Gesellschaft, als wie wir das sonst kennen, als wie wir gerade drunter leiden, ist mehr als berechtigt, dass wir diesen Wunsch haben, dass Gemeinde so sein soll. Aber es heißt auch, dass ich selbst mich völlig dieser Liebe überlasse, dass ich bei mir beginne, dass ich nicht sofort wieder meine Rechtfertigung und meine Verteidigung in die Hand nehme, wenn mir etwas zugemutet wird. Es ist eben die Liebe, die Jesus als Retter bekennt, auch als Retter aus der Zerrissenheit, in der ich selber manchmal bin, aus diesen Unstimmigkeiten, in denen mich selber wiederfinde. Jesus als Retter auch aus den Anklagen, die ich immer neu im Inneren aufbereite. Jesus als Retter auch aus den sich selbst steigernden Rechtfertigungsgedanken. Jesus als Retter gesandt in die Welt, wie gern bekennen wir das. Jesus ist für uns, er ist uns so nah. Aber glauben wir auch, dass er uns vor uns selbst retten kann? Nehmen wir es ihm ab, dass er uns in unserer Menschlichkeit kennt und zugleich uns retten kann aus diesem Teufelskreis der Vorwürfe, vielleicht gegen mich selbst oder gegen meine Schwester, meinen Bruder. Das kann der eigene Ehemann, die Ehefrau sein, die Kinder, die Eltern, Freunde außerhalb oder in der Gemeinde. Johannes sagt, der Vater hat diesen Jesus als Retter gesandt. Die Frage ist, ob unser Bekenntnis, Jesus ist Herr, nur als Zitat wortwörtlich über unsere Lippen geht oder ob es uns verändert, indem wir beginnen zu sagen, Jesus, nimm meine Wut, nimm mein Unverständnis, nimm meine Schuld, nimm meine Verletztheit, nimm meine Sehnsucht und meine unerfüllten Wünsche. Und es geht hier weiter. Johannes sagt, und wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt und im Glauben angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Wir haben die Liebe erkannt und angenommen, geglaubt, ja, aber wie denn? Von welchem Vorgang sprechen wir hier? Wieder ist es der Blick auf das eine. Nur durch Jesus erkennen wir die Liebe Gottes. Also wer diese Liebe, die Gott schenkt, kennenlernen und erkennen und annehmen will, der muss Jesus kennenlernen. In Jesus haben wir plötzlich neu verstanden, wie Gott wirklich ist. War das so? Hast du in Jesus Gott neu erkannt? Diese Liebe, die sich bis zur Selbstaufgabe ohne Vorbehalt, ohne Vorwurf für dich geopfert hat? Weil wir das Markus-Evangelium wahrscheinlich im nächsten halben Jahr ein bisschen näher ins Auge nehmen. Es gibt in Markus 2, Vers 17 diese wunderbare Stelle, wo Jesus angeklagt wird, weil er bei den Zöllnern und Sündern sitzt. Und er sagt darauf nichts anderes als, Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder herbeizuholen. Die Gerechten zu rufen und zu holen, ist nicht meine Aufgabe. Das ist die Liebe Gottes in Jesus und das ist möglicherweise immer noch unglaublich, immer noch wie neu für uns. Jesus, die Liebe Gottes in menschlicher Gestalt, ist für die da, die schuldig sind. Für die, die schuldig sind und dies wissen und dies auch nicht vertuschen. Was muss ich tun? Wenn ich diese Liebe entdecke, wenn ich jetzt immer mehr kennenlerne von diesem Jesus, dann darf ich und muss ich diese Liebe im Glauben annehmen. Annehmen, damit ich auch in ihr selbst leben kann. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren schon einmal erzählt. Ich komme immer wieder auf dieses Bild von dem göttlichen Taschendieb. Ein Bild dafür, dass Gott uns nicht beschämen will, wenn er uns verzeiht. Er beschämt uns nicht und er demütigt uns nicht, sondern er zieht uns in seiner Liebe zu sich. Jesus hat Menschen nicht beschämt. Und genau dadurch hat er sie zu sich gezogen, genau dadurch hat er sie gewonnen. Was glaubst du, was geschieht, wenn Gott deine Sünde verzeiht? Ändert sich Gott dann mit einem Mal, weil er dich völlig neu einschätzt? Beschließt Gott dann auf einmal, auf irgendeine ewige und unerbittliche Strafe zu verzichten? Nein. In Gott selbst, in Jesus, geschieht da nichts, denn Gott ist ja immer schon der, der sich perfekt hergegeben hat, der schon längst vergeben hat. Er gibt sich seit jeher voll und ganz selbst. Er vergibt sich buchstäblich, er vergibt sein Leben buchstäblich selbst. Und er vergibt vor allen Zeiten, noch bevor wir mit dem Glauben begonnen haben, hat er schon vergeben, hat er dir und mir schon vergeben. Also nicht Gott ändert sich, wir ändern uns. Wenn wir diese Erfahrung der Vergebung und des Verzeihens machen, dann ist das der Moment, in dem wir Jesus erlauben, uns so fest in seine Arme zu nehmen und uns so fest zu halten, dass wir für diesen Augenblick an seine Liebe glauben können. Und wenn du dann zulässt, dass Jesus dir tief genug in die Augen schaut, wenn du dir dann erlaubst, es zu glauben, dann bist du in der Lage, dir von Jesus auch deine Sünden wegnehmen zu lassen. Er zieht sie dir in diesem Moment, in dieser Umarmung, während er deinen Blick weiter auf sich zieht, wie ein Taschendieb, einfach aus deiner Tasche heraus. So macht das dieser göttliche Taschendieb. So ist die Liebe Gottes in Jesus. Ihre Bedingung ist keine Bedingung, sondern sie ist Bedingungslosigkeit. Ihre Konsequenz hat keine Konsequenzen, ihre Folge ist mehr ein Leben in Furchtlosigkeit. Ihre Einladung ist, sich unbedingt lieben zu lassen, denn er hat uns zuerst geliebt. Vers 17 heißt hier weiter, darin ist Gottes Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind es auch wir schon hier in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel gelangt. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So, als letzte Frage, ist das jetzt eine Botschaft, die wir nur im Neuen Testament finden? Ist das sozusagen die neue Hälfte der Bibel? Nein, ist es nicht. Es gibt diese Liebe und Barmherzigkeit auch schon im Alten Bund. Damit diese Verkündigung nicht isoliert von der Botschaft an das Volk Gottes erscheint, was der Johannesbrief hier sagt, und es ist eigentlich einzigartig, wie er das hier beschreibt, ist das hebräische Verständnis von der Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die Chesed heißt. Eine Barmherzigkeit ohne Vorbehalte. Eine Liebe, die Schuld vergeben und Sünde verzeihen kann. Gott ist Liebe, lesen wir hier, aber das korrespondiert mit einem Wort aus dem 2. Buch Mose, wo Mose sagt, der Herr ist ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig, reich an Liebe und Treue. Und dann wird's da ganz konkret, dann sagt er nämlich da, er bewahrt seine Liebe über 1000 Generationen. Jetzt müssen wir uns mal das hochrechnen, ja, 1000 Generationen, wenn wir nur 20 Jahre für eine Generation nehmen, sind das schon 20.000 Jahre. Also Menschheitsgeschichte ist etwas jünger, jedenfalls das, was wir unter Mensch verstehen. Also ganz konkret, Gott liebt unendlich, auch in der Erkenntnis des Gottesvolks. Er ist bereit für die Israeliten, für das Volk, der Ich Bin da. Seine Liebe und Barmherzigkeit ist zugleich auch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Jesus verkündet uns nicht Gott als dummen Opa, der alles durchgehen lässt, der alles schluckt. Er erzählt uns vom Vater, der sieht, ob seine Kinder zu ihm zurückkehren. Und dann kommt er ihnen entgegen. Dann geht er auf sie zu und streckt seine Arme weit aus. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Erfahrung mussten wir erst einmal machen. Und diese Erfahrung haben wir dann aber auch in uns. Und so dürfen wir zurück zu ihm und lieben. Amen.